Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Skoll Eagles Skoll, dem Football-Podcast mit mir, Marcel De Witt, und auch heute wieder virtuell. Diesmal an meiner Seite ist der gute alte Erik Lange. Moin Erik, grüß dich, schön, dass du da bist.
Grüß dich Sally, salve an alle Hörenden und natürlich auch salve an unseren heutigen Gast.
Ganz genau, wir haben es angekündigt in der letzten Woche, wir sind ja gerade dabei, über den Draft zu sprechen, und es ist uns beiden eine ganz große Freude, Erik, dass wir das endlich mal mit einem Profi, so kann man das mal sagen, schon mal machen können. Jemand, der sich viel, viel besser auskennt als wir beide, was Kicker, Panther und auch Longsnapper angeht. Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast ist uns heute zugeschaltet. Erstmal hallo und herzlich willkommen an dich, Ole. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung und freue mich sehr, dass ihr so viel Lust auf Kicker, Panther und vor allem natürlich Longsnapper, wo ich jetzt auch nicht so viel zu beitragen kann, aber wenigstens auf die ersten beiden Lust habt. Das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir hatten ja über das letzte Jahr mal so ein bisschen Kontakt. Dank dir haben wir den Charlie Gogolak Award letztes Jahr ins Leben gerufen. Der erste Special-Teamer, der vom Board ging, das war letztes Jahr Erik, ne? Jake Moody von den Niners. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut, und diese Tradition, die machen wir jetzt natürlich weiter. Und wollen heute mit dir so ein bisschen mal gucken, wer könnte da überhaupt reinkommen in den Draft, über welche Prospect-Skills so ein paar Worte mal zu wechseln. Und Erik, eins müssen wir Ole mal vorweg sagen, das ist ja hier heute eine Ostsee-Edition. Ne? Wir sind in Rostock, du bist in Kiel, und wir sind so mit einer trockenen Zunge, ist das immer schwer, einen Podcast aufzunehmen. Deswegen gibt es bei uns immer ein kühles Blondes. Ich weiß nicht, ist bei dir die zweite Charge von der Dr. Pepper schon reingetrudelt, oder wie sieht das da aus?
Ja, mal traditionell wollte ich eigentlich eine Dr. Pepper trinken. Das habe ich einmal gemacht in einem Podcast. Ich sag mal so, das war sehr rülpslastig. Deswegen bleibe ich jetzt beim einfachen Kieler Wasser. Prost, Jungs.
Ja, Prost.
Ich habe mal wieder das klassische Discounter Velo-Bier, aber dafür das Rostocker Glas. Also von daher sage ich mal Stößchen, wie wir immer so schön sagen.
Genau. Ich habe mir heute extra das Rostocker hier geholt, das M&O. Ist nicht mein Lieblingsbier, aber ich glaube, es passt vielleicht thematisch hier ein bisschen besser rein. Wie gesagt, wir wollen heute einmal einleiten, gleich nochmal ein bisschen über dich sprechen, über deine Faszination, Ole, zu den Special-Teamern. Und ich habe hier auch ein schönes Exemplar in der Hand. Das kam sehr, sehr pünktlich. Das ist ja du hast es ja geschildert, bei einigen Käufern so ein bisschen schief gelaufen, dass die Exemplare einen Ticken später kamen oder noch gar nicht da sind, ne?
Ja, also ich habe ein Buch geschrieben, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe ein Buch geschrieben, das hat Marcel gerade hochgehalten. Heißt The Special Ones und wurde teilweise von mir persönlich verschickt, und ich sag mal, der Rekord ist im Moment 18 Tage für knapp 15 Kilometer. Also bin jetzt nicht so ganz in Topform, aber das hätte ich auch persönlich geschafft.
Ja, und du hast es, ich habe deine letzte Folge gehört, ich glaube, eines der Exemplare, was jetzt so lange unterwegs war, war auch gefühlt nur ein paar Kilometer weg, ne? Also das ist natürlich unglaublich.
Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, das waren knapp 15 Kilometer, was will man machen? Es ist immerhin angekommen, 3 von 25 haben es leider nicht geschafft, also 22 von 25 waren gut. Im College wäre das eine super Trefferquote für einen Kicker, aber
na, da haben wir ja heute sogar einen, der genau diese Quote dieses Jahr gemacht hat.
Das,
aber da kommen wir ja später noch zu.
Das weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf, aber kann durchaus sein. Klingt sehr wahrscheinlich.
Mich hätte mal interessiert, wie lange es in den August-Sievers-Ring gedauert hätte. Da habe ich als Kind tatsächlich mal gewohnt. Ich war mit meinem Papa und mit meiner Mutti die ersten Lebensjahre in Kiel und habe beim Wieker SV Fußball gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst und wie weit das von dir weg ist, aber zumindest habe ich so einen kleinen Bezug auch zu Kiel. Aber ja, das war es dann auch schon.
Also ich sag mal so, Kiel ist nicht besonders groß. Es hat jetzt gerade 4 Tage gebraucht, bis in einem Vorort, der noch zu Kiel gehört, hinein. Mhm. Und also Wieck ist ein bisschen näher dran. Also ich hätte mal gesagt, 3 Tage hätte die das geschafft.
Ja, sehr schön. Wir quatschen gleich noch mal ganz kurz über dein Buch. Oder ich sag noch mal 1-2 Zahlen dazu. Erik, hast du erstmal noch eine Frage an Ola? Ansonsten würden wir vorab mal 1-2 kleine Mini-News mal einstreuen wollen, bevor wir in die Folge reingehen. Start sonst gerne mal, Erik, wenn du magst.
Na, prinzipiell wäre meine allererste Frage an Ole generell, wie man, ja, einfach, woher man dich sonst noch kennt. Du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben, sondern hat ja Marcel schon angesprochen, dass du ja auch selber einen Podcast hast. Und mich würde einfach mal als Einstieg auch so ein bisschen interessieren, wie kommt man zu dieser Nische? Wir beide, oder klassisch gibt es ja so Team-Podcasts oder manche, die sich über die ganze NFL beschäftigen. Wir machen ja so ein bisschen beides zusammen. Und du hast dich für eine, nicht nur eine spezielle Positionsgruppe, ich fasse das jetzt mal zusammen, entschieden, wo kommt da diese Faszination her? Das ist die Frage, die eigentlich mich am brennendsten interessiert.
Ja, ich bin ja nicht mehr so ganz jung und als wir Ende der 80er Jahre bei uns im Dorf, schleswig-holsteinischen Dorf, Kabelfernsehen bekommen haben, habe ich das erste Mal American Football gesehen und habe dann relativ schnell mitbekommen, dass in der nächstgrößeren Stadt, welches dann Kiel war, es tatsächlich ein Team gibt, wo man auch mitspielen kann. Und ich habe mir dann etliche Spiele da angeguckt. Mein Vater war so nett, hat mich da immer hingefahren. Der hat noch weniger verstanden als ich, aber ja, ein bisschen Vater-Sohn-Aktivität ist ja auch ganz nett am Wochenende. Und ich wollte dann unbedingt mitspielen. Hab dann gedacht, ich war damals, ich sag mal, man sieht das heute nicht mehr, aber vielleicht 1,72, 60 Kilo. Ich war nicht schnell, ich konnte nicht fangen, ich konnte nicht werfen, ich konnte eigentlich gar nichts machen. Aber ich habe mir gedacht, also so ein Extrapunkt, den hätte ich noch schießen können. Also 50 Yard Field Goal nicht, 40 Yard wahrscheinlich auch nicht mehr, aber so 30 oder so ein Extrapunkt, College-Extrapunkt, das hätte ich noch hingekriegt. Deswegen habe ich mir ein paar Bälle besorgt und, was auch nicht so einfach war, Anfang der 90er Jahre einen Football in Schleswig-Holstein zu bekommen. Und habe dann auf dem lokalen Dorfplatz trainiert, über die Stangen zu schießen, also über, nicht ins, über die Stangen, mit Eierbechern, die ich von meiner Oma geklaut hatte, was zu einigen Verwirrung in der Familie geführt hat. Aber das waren die einzigen aus Metall, die wir hatten. Deswegen, irgendwie muss der Ball ja stehen. Und so ein Holder gab es damals alles noch nicht. Ja, das hat einigermaßen geklappt. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich mal mit zum Footballtraining gehen. Bin da, weiß nicht, viermal gewesen, habe dann gemerkt, so richtig kicken wollen die gar nicht, die brauchen eher andere Spieler, weil ich habe gedacht, da sind 80 Leute und die brauchen einen Kicker dann dafür. Nein, die haben sich gefreut, dass da irgendeiner ist und der dann mitmacht. Also durfte ich nur relativ selten kicken und stand dann eher als Running Back, was bei meiner Statur nicht so angenehm war. Glücklicherweise nur ein paar Spielzüge, denn ich habe mich dann relativ schwer am Knie verletzt, als ich nett war, jemanden beim Autoanschieben helfen wollte und habe mich da sehr, sehr böse wehgetan. Dann haben meine Ärzte gesagt, ich soll mal lieber mit solchen Sportarten aufhören und mach mal lieber irgendwas Ruhiges. Und ich habe dann sehr lange Baseball gespielt und hab dann angefangen zu studieren, habe 100 Kilo zugenommen und war nicht mehr so ganz fit. Und als ich dann später nach Kiel gezogen bin, habe ich angefangen für ein Online-Magazin über die Kiel Body Hurricanes zu berichten und wollte halt immer meine alte Leidenschaft für Kicker damit reinbringen. Das habe ich dann irgendwann gemacht, als ich dann nicht mehr dafür geschrieben und fotografiert habe und einen eigenen Blog gemacht habe. Und diesen Blog habe ich dann, wie jeder normale Mensch oder jeder normale Football-Blogger 2020 im Zuge der Pandemie, in einen Podcast umgewandelt, der Sunday Morning Kicker Podcast heißt und den ihr natürlich abonnieren solltet.
Ja, absolut. Zumindest was Zahlen und Statistiken angeht, kannst du ja auch noch mal kurz sagen, Erik, hattest du ja in den letzten Jahren auch ein bisschen Berührungspunkte. Dich hat es ja auch in die GFL mal verschlagen gehabt, ne? Also du bist ja auch da, was das angeht, sehr interessiert. Und irgendwie hat sich dann meine Leidenschaft und deine dann auch bei uns in den Podcast so ein bisschen mit reingebracht, ne?
Na, ich hatte das Glück, dass ich als Statistiker, ne, bei der GFL ist das ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da ist es ja so, dass die Vereine selbst die Spielstatistiken für das ganze Spiel, sowohl für die Heimmannschaft als auch für die gegnerische Mannschaft, aufschreiben. Und das habe ich in dem Meisterjahr der Monarchs, für die Monarchs gemacht. Die spielen ja auch in derselben Division, glaube ich, wie die Kilbuttick Hurricanes. Also die waren auch einmal zu Gast in Dresden. Also dementsprechend sind da ja auch auf jeden Fall Berührungspunkte da. Und als du auch in deinem Podcast das schon angesprochen hast mit den Kilbuttick Hurricanes, dass du da ja auch eine Verbindung hast. Coole Sache auf jeden Fall.
Ja, freut mich sehr, immer Statistikfreunde da zu finden. Ich habe in einem Podcast ja auch den Statistiker der Rostock Griffins zu Gast gehabt, der sehr ausführlich erzählt hat, wie dann das heutzutage mehr oder minder professionell vor sich geht in der GFL.
Ja, das hast du, glaube ich, als Interview so gemacht. Das habe ich auch gehört. Das ist, glaube ich, so ein, zwei Monate her oder vielleicht schon ein bisschen länger. Also das packen wir da natürlich auch nochmal rein. Generell, Ole, du hast ja jetzt schon über 200 Folgen aufgenommen und ich mache nochmal ganz kurz mit deinem Podcast weiter. Du versuchst immer oder hast es bisher immer geschafft, auch eine Folge rauszuhauen. Die kommt meistens dienstags oder im Notfall mal mittwochs, ne?
Ja, kommt normalerweise immer Dienstag raus, in Notfällen, wenn ich mal im Krankenhaus bin oder auf Dienstreisen, dann auch erst im Mittwoch. Aber ja, bisher jede Woche 205 Mal in Folge habe ich es geschafft, eine Folge zu produzieren, was etwas erschreckend ist, aber halt, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann zieht man das auch durch.
Ja, Respekt dafür auf jeden Fall, weil du ja nicht nur auf die NFL guckst, das müssen wir hier auch nochmal sagen, ne? Du schaust ja auch wirklich auf andere amerikanische und auch europäische Ligen.
Ich probiere alles zu finden, wo ein Football gekickt wird, das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Ich kann natürlich jetzt nicht auf die, keine Ahnung, mexikanische Liga oder so in alle Ausführlichkeit eingehen, aber so ist die größeren Sachen, die auch hier bisher von Interesse sind. Also jetzt zum Beispiel reden wir über die UFL oder später dann die ELF, bin jetzt vielleicht nicht der Riesenfan von, aber da gucken halt doch viele Leute zu oder natürlich auch die GFL wird da alles gefeatured, aber muss man ganz klar sagen, nee. Der Hauptfokus liegt schon auf der NFL und dann mit sehr, sehr weitem Abstand erst College Football zum Beispiel.
Ja. Genau, ich bin, da kann ich auch nochmal schon kurz nochmal auf dein Buch überleiten, so mit drei Viertel ungefähr durch. Auch da nochmal die absolute Empfehlung an euch da draußen. Es liest sich wirklich sehr, sehr gut weg. Ich habe es dir, glaube ich, schon auf Twitter geschrieben, Ole. Und vor allem auch für jeden ist was dabei, ne? Wer was über verschiedene Kicker wissen will, wer ein bisschen was über die Geschichte wissen will, über Fachbegriffe. Also du hast es, glaube ich, so zusammengefasst, dass für jeden was dabei sein sollte, oder? Also Erik, du kriegst es, glaube ich, nächste Woche, dann sollte ich spätestens durch sein. Dann blätterst du da natürlich auch nochmal durch, ne?
Ja, ich hoffe, dir gefällt es dann auch. Ja, ich habe natürlich probiert, so ein bisschen den Überblick zu spannen, was Kicker, was Panther angeht. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, da dann alles zu erklären oder auch so zu erklären, dass man alle einfängt. Ein paar Leute wissen ja was, ein paar Leute wissen gar nichts. Ja, meine Schwiegermutter hat es gelesen, die hat gesagt, sie versteht kein Wort. Sie weiß bis heute immer noch nicht, was ein Panther ist. Da geht's. Ja, ich bin seit 2006 verheiratet und wir waren schon ein bisschen länger zusammen. Meine Frau weiß bis heute nicht, was ein Panther ist, aber ich probiere es jedes Jahr aufs Neue ihr zu erklären. Ja, von daher, ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Es ist natürlich ein bisschen so einfach geschrieben, dass man es einfach nebenbei so ein bisschen lesen kann. Ja? Es ist jetzt nicht ein Roman, den man einfach so einmal durchliest, sondern ich habe es schon bewusst so gemacht, dass man vielleicht mal einfach mal 10 Minuten, wenn man in der Mittagspause Zeit hat, da dann eine kleine Story lesen kann und dann zum Kaffee die nächste oder so. Also das war so ein bisschen der Ansatz und ich hoffe, das ist so einigermaßen gelungen. Ich habe natürlich probiert, so ein bisschen lustige Geschichten, aber auch einfach wichtige Geschichten. Und ihr habt Charlie Gogolak erwähnt, dessen Bruder ist zum Beispiel eine sehr wichtige Geschichte in der NFL, was kaum einer weiß, aber die NFL gibt es tatsächlich hauptsächlich wegen eines Kickers oder wegen eines Kickers-Problems der New York Giants. Und das zum Beispiel wird da, ich hoffe, einigermaßen klar aufgedröselt.
Ja, und Erik, bevor du sonst noch mal zu Wort kommst, eine Sache finde ich vielleicht noch mal zu erwähnen. Ole, das sag gerne auch noch mal in zwei, drei Worten. Sie sollten, also die Leute, die das Buch kaufen wollen, sollten das doch eher vielleicht am besten worüber machen, weil das hat mich wirklich schockiert. Die Anteile für dich, die sind ja doch gravierend unterschiedlich, ne?
Die sind sehr unterschiedlich. Ich wusste das auch nicht, obwohl ich ein bisschen aus einer Verlagsfamilie komme. Es war mir nie so bewusst, wie das denn mit Autoren, wie die abgezogen werden. Es ist halt so, wenn ihr das bei Amazon oder Thalia oder im ganz normalen Buchhandel kauft, bekomme ich eine Provision, das Buch kostet 12,90 Euro, bekomme ich eine Provision von etwa 1,80 Euro. Wenn ihr das aber bei dem Shop kauft, wo ich das drüber verlege, das ist alles im Selbstverlag gemacht, der heißt bod.de, da könnt ihr einfach im Shop mal nach dem Buch suchen und da bekomme ich dann eine Provision, die fast doppelt so hoch ist. Also das lohnt sich dann für mich natürlich am meisten. Freue mich natürlich auch, wenn ihr auf meine Homepage geht, smk-blog.de, auch da gibt es einen Shop, auch da könnt ihr drüber kaufen und wenn ihr da dann sagt, ich brauche noch unbedingt ein Skull Eagle Skull drinne, dann schreibe ich das auch noch rein. Vielleicht könnt ihr es auch lesen, meine Handschrift ist jetzt nicht so sensationell.
Sehr gut. Ja, Erik, machst du uns gerne weiter erstmal, wenn du magst. Haben wir was vergessen zum Buch oder zum Podcast? Hast du noch was auf dem Zettel?
Ich glaube, die Viertelstunde, bevor wir das hier in so ein Interview ausweiten lassen und Ola alles Mögliche ausfragen, wir wollen ja heute auch noch zum sportlichen Teil kommen und du hast es ja auch schon gesagt, wir haben auch noch ein, zwei kleine Mini-News, die unsere beiden Teams betreffen. die wir dem ja noch vorschießen sollten. Also ich glaube, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, Ole, dann können wir inhaltlich in die Folge starten, würde ich sagen.
Ich lehne mich kurz zurück, während ihr eure News verkündet.
So machen wir es. Genau, monothematisch hier natürlich auch immer mal ein bisschen Vikings- und Eagles-Bezug. Erik, wir können ja sonst mal mit unseren beiden Receivern starten, wo es ein paar Neuigkeiten gab, ne?
Ja, also die Eagles haben ihren zweiten Receiver, Devontae Smith, jetzt auch 25 Millionen im Jahr gegeben, genauso wie AJ Brown ja schon. Der hat für 3 weitere Jahre und 75 Millionen unterschrieben, davon 21 garantiert. Und das bindet ihn jetzt auf jeden Fall bis 2028 an die Eagles. Und das ist wieder so ein klassischer Vertrag oder so eine Extension, die auch Jordan Mailata im Endeffekt unterschrieben hat. Er wird also, wenn er 30 oder 29 ist, wird er höchstwahrscheinlich entweder eine neue Extension unterschreiben oder er wird dann im Endeffekt Free Agent. Gerade in seinem letzten Jahr ist der Cap Hit bei 20 Millionen und er würde nur 4 Millionen Dead Cap hinterlassen. Das heißt also, er kann sich jetzt mit den bis 2028 für dann nochmal seinen einen Prime-Vertrag irgendwo empfehlen. Und ja, mit den 25 Millionen pro Jahr ist er dann nachher oder ist er im Endeffekt auch auf Platz 5, was die Right Receiver angeht, was ja, Average per Year angeht.
Hm. Ja, und interessanter Zeitpunkt halt, weil darauf hast du ja im Vorgespräch oder als wir die Tage geschrieben haben, mich ja schon mal angesprochen. Justin Jefferson bleibt halt dem Camp fern in Minnesota und ja, Philly hat es nun schon über die Bühne gebracht. Du willst bestimmt meine Meinung zu der Geschichte hören oder wie möchtest du da rangehen?
Ja, auf jeden Fall. Also einfach nur, um euch mal abzuholen. Es sind ja jetzt die freiwilligen Camps, ne? Die starten ja jetzt gerade alle und bei den Teams. Und Justin Jefferson, wie auch ja zum Beispiel in CeeDee Lamb, um ein weiteres prominentes Beispiel zu nennen, sind ja dem Trainingsstart ferngeblieben. Bei Justin Jefferson ist es ja so, er spielt ja jetzt 2024 unter seiner Fifth-Year-Option, die ihm 19,73 Millionen bringt. Ja, und dann haben wir ja im Endeffekt mit Tyreek Hill die 30 Millionen pro Jahr, das ist ja der Top-Wert zurzeit bei den Wide Receivern. Und deswegen würde ich einfach mal von dir wissen, ja, kriegen wir denn dieses Jahr noch diesen Monster-Vertrag oder wie denkst du, wird es laufen jetzt in Minnesota?
Ja, ich habe wenig gelesen oder gehört, warum es irgendwie stockt. Also ich glaube schon, dass er mehr als die 30 oder 32, die, glaube ich, Nick Bosa im Moment als bester Nicht-Quarterback verdient, die will er sicherlich kriegen. Will er erstmal die Quarterback-Situation abwarten, die wahrscheinlich am Draft gelöst wird? Das kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte es vor dem Super Bowl schon gesagt, ich glaube, dass man sich vor dem Camp und nach dem Draft auf einen Vertrag einigen wird. Und ich glaube einfach, dass es so Richtung 4 Jahre 150 Millionen vielleicht rauslaufen könnte. Es gibt ja auch keinen Trade-Request oder so von ihm. Deswegen glaube ich schon, dass man sich einigen würde. Ich weiß nicht, wie du es siehst jetzt mit der Geschichte, dass die Eagles halt schon mit beiden Receivern langfristig verlängert haben. Ob du da eine andere Meinung hast?
Naja, das Ding ist, bei den Eagles ist es halt auffällig, dass sie jetzt in diesem Jahr ihre komplette Offense wirklich teuer bezahlen. Also muss man ja ganz klar sagen, der Quarterback ist teuer, der Running Back ist teuer, fast die ganze Line ist teuer, beide Wide Receiver sind teuer, man hat einen teuren Tight End. Und das zeigt für mich eigentlich auch schon, okay, in der Defense vertraut man entweder auf den Draft, um sich da junges, billiges Personal sozusagen reinzuholen, und auf Vic Fangio. So, bei Justin Jefferson, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir da, ich bin der Meinung, sie werden im Hintergrund daran basteln, er wird den höchsten Vertrag bekommen, also er wird diese 30 Millionen überbieten und jetzt geht es darum, um wie viel wird es, wie lange wird es und wie hoch sind die Garantien und wie sehen nachher auch das Vertragskonstrukt generell aus mit, wie ist der Cap hält in 5 Jahren? Wie viele Void Years legt man da noch mit rein? Ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Zeit und eine normale Sache vom Camp von Jefferson, dass er jetzt da einfach dem fern bleibt. Also ich glaube, da müssen wir uns einfach nur noch ein bisschen gedulden bei den Vikings und Justin Jefferson.
Ja. Erik, eine News ist, glaube ich, gestern oder vorgestern reingeflattert. Da können wir gleich schon wieder zu Ole einmal überleiten. Passt vielleicht thematisch ganz gut rein. Ole, der deutsche Kicker Dominik Eberle, den werden wir demnächst in Europa sehen, beziehungsweise sogar in Deutschland bei den Berlin Thunder. Das hast du ja gestern in deinem Podcast auch mal als Transaktion reingebracht. Rückschritt oder einfach Spielzeit sammeln?
Ja, man muss da angucken, wie die Optionen für ihn waren. Ich glaube, die waren nicht mehr so zahlreich und da ist es dann ja vielleicht besser zu spielen, als nicht zu spielen. Auf der anderen Seite, ich persönlich bin da so ein bisschen skeptisch, was der große Erfolg für ihn sein wird, denn ein Kicker hängt halt nicht nur am Kicken ab, sondern der hängt halt auch vom Longsnapper und vom Holder ab. Und da muss man ehrlich sagen, da sind wir in Europa doch meilenweit davon entfernt, da irgendwie gute Leistungen zu bringen. Bin ich also sehr gespannt, wie das sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da super viel Gamefilm produziert, der ihnen helfen wird in den USA. Super erfolgreich zu sein. Es sei denn, er kickt da plötzlich einen 65 Yard Field Goal, was durchaus sein kann, aber da bin ich schon ein bisschen gespannt. Ich glaube, es ist eher eine Sache, die wichtig für die ELF ist. Denn man hat da einen sympathischen Typen, der da wieder ein paar Tickets verkaufen wird, der auch ein super, ich sag mal, Fernsehgesicht ist, ja, der also keine Probleme hat, in jede Kamera genau das Richtige zu sagen. Das ist, glaube ich, für die Liga da sehr viel wichtiger. Wie es nachher also sportlich für ihn aussieht, ich drücke ihm da alle Daumen, denn ich habe ein paar Mal mit ihm schon gesprochen und ich wusste auch, dass er in Berlin ist. Deswegen, also ich hoffe, das wird erfolgreich für ihn, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das auf dem Weg in den USA groß helfen wird. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, Hauptsache ist, dass er am 2.6., glaube ich, ist es. Ich weiß gar nicht, welches Datum du da genannt hast, dass er da dein Buch bekommt, ne?
Ja, ich hoffe, ich schicke es ihm vorher, weil das wäre mir so ein bisschen peinlich, da hinzugehen. Und hier, Domi, hier, ich habe noch das Buch, wo ich dir erzählt habe. Ja, vielen Dank. Das braucht er dann sicherlich, wenn er da in Klamotten rumsteht. Also das werde ich hoffentlich noch vorher loswerden. Aber zumindest vielleicht mal kurz Hallo sagen. Ich wollte ihn eigentlich letzte Woche, wenn es geklappt hätte, hätten wir uns letzte Woche getroffen. Aber dass wir da dann zumindest mal kurz Nettigkeiten austauschen. Oder vielleicht hasst er mich auch dann, wenn ich gesagt habe, jetzt schon viel, viel kürzer neben gesetzt, der kann nichts. Aber ich glaube, das kann er.
Ja, Erik, ich würde sagen, wir haben natürlich noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die können wir aber auch nächste Woche in unserer Folge einmal besprechen, weil wir wollen jetzt gleich ja auch mal reingehen in die Kicker und Panther. Vielleicht nochmal vorweg, wir machen nächste Woche, Ole, unseren Mockdraft und ich glaube, letztes Jahr haben wir es so gemacht, dass der Verlierer, also der die wenigsten Picks richtig errät, 10 oder 20 Euro waren es, glaube ich, für Kicking for Squirrels spendet. Diese Aktion gibt es ja auch weiterhin noch, ne? Vielleicht kannst du da auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, weil das ist vielleicht für die Zuhörer auch ganz interessant.
Ja, ich habe im Podcast vor einigen Jahren angefangen, eine kleine Spendenaktion zu machen. Und da habe ich überlegt, für wen spenden wir dann? Und meine Frau hat gesagt, spende doch für Leni. Das war nämlich ihr Pateneichhörnchen bei der Eichhörnchenschutzstation in Eckernförde. Das ist so ein kleiner Ort hier in der Nähe. Ich glaube, so klein ist der gar nicht, aber jetzt werden die wieder böse. Da habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Nennen wir das Ganze doch Kicking for Squirts. Und ja, wir ziehen das jetzt durch. Im letzten Jahr sind 230 Euro, auch dank euch, zusammengekommen. Herzlichen Dank dafür. Und wir machen jetzt das Ganze zu einem Year-Round-Event. Angefangen nur mit der NFL. Jetzt habe ich gesagt, wenn ihr auch eher irgendein ELF-Team oder GFL-Team unterstützen wollt, ich zum Beispiel 1 Euro pro Field Goal der Kiel Baltic Hurricanes. Also da würde ich mich freuen, wenn man da mitmachen kann. Es bringt auch immer sehr viel Spaß, auf Fehlschüsse des Gegners beispielsweise zu wetten. Oder meine Lieblingskategorie ist halt der Doink, also ein Pfostenschuss. Das sollte auch honoriert werden jedes Mal.
Genau, also wenn Erik damit einverstanden ist, wir werden das hinter den Kulissen bis zur nächsten Woche nochmal bequatschen. Ich selbst werde dir im Laufe der Saison, also bevor die Saison startet, auch nochmal eine Wette zuschicken. Ich glaube, ich habe letztes Jahr plus 60 Yard Field Goals 3 Euro pro, glaube ich, reingehauen. Also das war natürlich auch eine schöne Sache, ja. Aber ich finde es eine coole Geschichte auf jeden Fall. Also da wird es von Skull Eagle Skull auch zumindest ein, zwei Taler auf jeden Fall geben, ne, Erik?
Das freut mich sehr. Ich muss allerdings sagen, Marcel, du hattest die absolut komplizierteste Rechnung von allen. Irgendwie 60 Yard Field Goals und wenn mehr als 5, dann 7 oder irgendwie sowas.
Ja, ja, das war, ich muss es einfacher halten nächstes Jahr,
ja, aber das, da komme ich nochmal auf dich
zurück dann.
Ja. Das wäre sehr freundlich, wenn das ein bisschen einfacher gehen würde.
Ja, danke. Sehr gut. Gut, ich würde sagen, lass uns jetzt mal nicht weiter schnacken, Erik, ne? Wie man hier im Norden sagt. Wir wollen jetzt auch mal ein paar Namen hören, Ole, und Wollen wir mit den Kickern anfangen? Was hältst du davon? Ich habe mir auch mal deine Notizen, die du ja auf deiner Internetseite gemacht hast. Du hast ja wirklich überragend, ich glaube, um die 15 oder 20 Kicker und Panther mit den Stats aufgeführt. Also das hat es uns in der Vorbereitung auch mal ein bisschen oder sehr, sehr leicht gemacht, hier und da mal reinzugucken. Und ja, erzähl doch vielleicht mal, wen hast du so auf deiner Liste, auf wen sollte man gucken? Und ja, hältst du es eher realistisch oder realistischer, dass ein Panther zuerst gedraftet wird, ein Kicker, wird überhaupt jemand gedraftet? Also wie ist so deine Meinung zur diesjährigen Klasse?
Ja, es ist schwer. Ich habe neulich eine 7-Runden-Mock-Draft gesehen, da ist ein Kicker in der 4. Runde weggegangen. Das halte ich für, naja, also sehr gewagt, sagen wir es mal so. Also das glaube ich jetzt nicht, dass es so passiert. Wir haben eine, ich sag mal, breit aufgestellte Klasse, die gerade bei Kickern bisschen schwach in der Spitze ist. Also wir haben sehr viele gute Spieler, aber wir haben nicht den einen, den du unbedingt nehmen musst. Wir hatten in den letzten Jahren immer den einen, den man unbedingt nehmen sollte. Das hat nicht immer geklappt in der NFL. Ja, wir erinnern uns an Kate York beispielsweise, der bei den Cleveland Browns ein Jahr war, dann entlassen wurde. Jetzt ist er gerade wieder zurück zu den Cleveland Browns. Da hat es nicht ganz so gut geklappt, aber davor hatten wir Evan McPherson, bei dem läuft's echt gut. Und im letzten Jahr hatten wir Jake Moody, ja, bei dem läuft's gut. Ja, nach einigen anfänglichen Schwächen läuft es jetzt auch ganz gut bei ihm. Aber das waren jedes Mal die Spieler, die aus dem College kamen, wo wir genau gewusst haben, das sind die Top-Leute, die werden gedraftet und die werden auch relativ. Ja, wir reden immer von ja, 4., 5. Runde, das ist dann schon früh für einen Kicker, für einen Panther, die werden relativ früh genommen. Dass man Jake Moody in der 3. Runde unbedingt nehmen muss, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber man hatte halt Need und ja, wenn man das braucht, für mich war es gut, denn ein bisschen Hype bei Kicker und Panther, das ist immer angenehm für mich. Also wir haben dieses Jahr gerade bei Kicker eine breite Klasse, keine Superklasse. Deswegen würde ich, mein Tipp ist, wir werden in diesem Jahr 4 Special-Teamer sehen, die gedraftet werden, 3 Panther, 1 Kicker. Welche genau das ist, das überlasse ich anderen.
Genau, wir können ja gleich mal 3, 4, 5 Namen durchgehen. Erik, ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest, glaube ich, was sagen gerade.
Nee, ich war nur überrascht, dass es bei 4 Special-Teamern auf 3 Panther und nur ein Kicker geht. Nicht aufgrund dessen, dass die Prospects alle im Kicking-Bereich so überragend sind. Ich meine, du hast es angesprochen, es gab die letzten Jahre immer diesen einen Standout-Kicker im Endeffekt. Aber was für mich ja immer so eine Statistik ist jetzt als NFL-Fan ist, was machen die Jungs, und so hast du es ja auch, fängt es ja auch erst an, was machen sie ab 40 Yards und dann auch 50 Yards plus? Ich meine, im College kommt es auch, muss man sagen, nicht ganz so häufig dazu wie in der NFL, wo Kicker dazu, wo, sag ich mal, ein 52-Yarder bei 4. und 7, okay, ergibt keinen Sinn, da noch auf den 4. auszuspielen, in den meisten Fällen zumindest, und da traut man das seinem Kicker zu. Und da muss ich sagen, zumindest Joshua Carty, der Stanford-Kicker, der macht da statistisch gesehen eigentlich für mich eine ganz gute, oder spielt für mich da eine ganz gute Rolle. Weshalb ist er jetzt aber auch in deinen Augen nicht so dieses Talent, was wir in den letzten Jahren gesehen haben?
Ja, Joshua Carty ist nicht so ganz ohne Grund, auch bei mir die Nummer 1. Also das ist schon einer, den ich ganz, ganz oben sehe. Aber trotzdem, da fehlt halt natürlich so ein bisschen, der bekommt nicht den Media-Hype. Ja, Stanford in den letzten Jahren nicht ganz so super erfolgreich. Dann spielt man in der damaligen Pac-12 ja, zu Zeiten, wo gerade in Europa kein Mensch mehr zuguckt, weil das halt an der amerikanischen Westküste ist. Und wenn die halt ein Abendspiel haben, ja, da muss man schon sehr hartgesottener Fan sein, um da dann zuzugucken. Und man muss halt auch ganz ehrlich sagen, da fehlt halt so das super Field Goal, wo wir alle sagen, Mann, der Kick, ja, der hat uns sofort in alle Herzen gebracht. Ja, der wichtigste, größte, der wichtigste nicht, der größte Kick seiner Karriere war ein 61-Yard-Field-Goal mit auslaufender Uhr. Das war erfolgreich im Rivalry-Game. Ja, Stanford gegen Kalifornien. Wer das Buch liest, weiß The Play beispielsweise. Eines der größten, der vielleicht größte Spielzug in der College-Football-Geschichte. Ein Script-Kick. Ja, da müsste man glauben, Ja, jeder jubelt. 61 hat Fielko mit auslaufender Uhr. Das war aber leider ein Fielko, man hat trotzdem mit 7 Punkten verloren. Also, ja, da weiß keiner, warum die das gemacht haben. Ja, wir tippen alle drauf, dass da irgendeine Wette, ja, die Spreadline musste getroffen werden für irgendwas. Deswegen, da fehlt so ein bisschen der absolute Glanz bei ihm. Aber trotzdem ist er natürlich extrem guter Kicker, gerade die langen Distanzen. Ich muss eine Sache nochmal ganz klar sagen, weil ich arbeite gerade an einem kleinen anderen Projekt, aber wir reden halt immer gerne über diese 50, 55 Yard Field Goal. Das Standard durchschnittliche Field Goal in der NFL kommt aus 38,5 Yards. Ich muss das immer wieder betonen, dass ein Kicker sein Geld verdient im Bereich zwischen 35 und 45 Yards. Da muss der todsicher sein. Es ist ganz großartig und natürlich gucken wir alle drauf, dass der ein 60-Yard-Field Goal kicken kann, weil das heutzutage jeder kann. Ja, das, ja, selbst Greg Joseph kann 61-Yard-Field Goals kicken.
Ja, sieht aber gar aus nicht 35 und 40 dann verschießen, ne? Das brauchst du mir nicht sagen.
Aber da ist ja, Joshua Carty ja richtig gut in der Range, ne? Was die Percentage zumindest angeht, ne?
Genau, da ist er halt gut. Er ist jetzt auch nicht so ganz überragend, was so niedrigere Field Goals angeht, aber der ist schon richtig, richtig gut. Trotzdem fehlt bei ihm einfach so, ja, er ist halt nicht so viel besser als die Nummer 2, Will Reichert, also in meinen Augen. Andere ist Will Reichert von der Universität von Alabama, der bessere Kicker. Aber er ist einfach nicht da so weit vorne, dass man sagen würde, das ist jetzt unser Mann, der wird garantiert in der vierten, fünften Runde gedraftet. Und ich glaube, das wird dieses Jahr tatsächlich bei Kickern extrem schwer, wer da genommen wird. Deswegen glaube ich halt, dass nur einer genommen wird. Wahrscheinlich werden nachher drei Kicker und nur ein Panther gedraftet. Ich habe da gutes Händchen für solche Prognosen. Aber also für mich ist da keiner dabei, der jetzt so unglaublich heraussticht, dass man den jetzt unbedingt nehmen muss. Aber wie du schon sagtest, wenn man einen nehmen möchte, nehmt Joshua Carty. Also Minnesota beispielsweise würde ich mir angucken.
Sally, bevor du noch mal einsteigst, ich würde, weil ich gerade noch gesagt hatte, worauf ich vor allem dann statistisch geachtet habe, worauf achtest du denn, Ole, um die Kicker gerade auch aus dem College-Stand zu bewerten?
Ich gucke vor allem auf die Distanz, wo Fehlschüsse passiert sind. Mhm. Was war die durchschnittliche Distanz für Fehlschüsse? Das ist für mich extrem wichtig. Dann auch wichtig, aus welcher durchschnittlichen Distanz kam ein Field Goal. Denn je weiter von hinten ein Field Goal kam, das bedeutet nicht nur, dass die Offense von denen wahrscheinlich richtig scheiße war, sondern dass der Coach auch Vertrauen in den Kicker hat. Ja, wenn du einen Kicker hast, der immer nur ein 33-Yard-Field Goal probiert, ja, dann ist entweder die Offense super gut, das ist im College meistens nicht der Fall, oder aber der Kicker ist einfach hat nicht das Vertrauen des Coaches, dass der konstant sagt, 47 Yard Field Goal, ich schicke dich immer rauf, auch wenn es ein Vierter und Vier ist und wir könnten noch irgendwie einen First Down machen oder so. Das sind Sachen, auf die achte ich sehr. Und da ist halt Joshua Carty beispielsweise richtig gut. Ja, der durchschnittliche Distanz vom Field Goal-Versuch knapp 41 Yards. Ja, das ist schon mal 3 Yards mehr als das durchschnittliche Field Goal, was in der NFL probiert wird. Das ist richtig gut. Sein durchschnittlicher Fehlschuss kam aus knapp 45 Yards. Also da ist er auch ganz gut dabei. Gibt noch ein paar, die noch ein bisschen besser sind, aber da ist er auch ganz gut dabei. Wenn man denn zum Beispiel Will Reichert sich mal anguckt, dessen durchschnittliches Field Goal kam aus 2,5 Yards weniger, aber seine Fehlschüsse kamen aus 1,5 Yards mehr. Ja, auch da kann man dann wieder das eine draus drehen. Man muss dann natürlich auch wieder die Sample Size angucken, wie viele Field Goals haben die da überhaupt gemacht. Ja, bringt wenig, wenn da irgendwie 2 von 3 ging aus den Distanzen und so weiter. Aber trotzdem kann man sich das halt alles angucken. Und was dann noch ein guter Indikator ist, wie gut haben die Jungs unter Druck funktioniert? Ja, haben die Game Winner gemacht? Wenn ja, wie viele? Wie gut sind deren Quoten da? Da haben wir nämlich ein super Beispiel dieses Jahr mit Harrison Meavis, mein Kicker Nummer 3. Der kommt von der Universität von Missouri. Ist mir sehr sympathisch, denn ich sag mal, Schule der Athletik ist bei dem so ein bisschen nicht so ganz vorhanden, sagen wir mal. Ne? Der ist so ein bisschen, wer Randy Bullock aus der NFL so vor Augen hat oder früher Matt Prater beispielsweise. Matt Prater mittlerweile auch deutlich athletischer geworden, aber die sahen halt immer so aus, als wenn die gerade so aus dem Pub neben dem Stadion gesigned wurden. Hier, wer kann kicken? Unser Kicker hat sich gerade verletzt. Ja, wer kann das machen? Und ja, so etwa ist Harrison Meavis auch, ist deutlich athletischer geworden. Also der hat richtig an sich gearbeitet über diese Saison. Aber unter Druck hat er nur 3 Kicks kurz vor der Halbzeit oder als Game-Winner hat er 3 Kicks daneben gesetzt. Das klingt erstmal super bei 25 Versuchen. Ja, wir sind wieder bei 22 von 25. Das klingt super. Allerdings, alle 3 waren Game-Winning-Field-Goals. Das ist dann halt nicht mehr so gut. Und ich kenne ja ein paar Missouri-Fans, die werden sich daran erinnern, das waren alles Game-Winning-Field-Goals aus machbaren Distanzen, sehr machbare Distanzen. Also ich erinnere mich gegen Auburn, das war, ich weiß nicht, 34 Yards oder irgendwie sowas und der Typ hat ein Bein für locker 65 Yards. Also das tat dann richtig weh, deswegen fällt der dann halt doch ein gutes Stück runter.
Ja, ich glaube 240 oder 43 Pfund, also es ist schon ein dralles Ding auf jeden Fall. Zu Will Reichert vielleicht nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, der wird wahrscheinlich medial eine größere Aufmerksamkeit kriegen, ne, weil ich glaube, der All-Time-Scoring-Leader, was Punkte angeht, hat, glaube ich, insgesamt 97 Attempts gehabt und über 300 Extra-Punkte. Sowas wird er wahrscheinlich natürlich ziehen, ne? Oder glaubst du, dass Small-Schooler da eher eine Chance haben werden?
Naja, bei Kickern ist manchmal gar nicht so schlecht, aus einer kleinen Schule zu kommen. Aber klar, da hast du natürlich da ganz andere Aufmerksamkeit, wenn du für Alabama kickst. Ne? Da wissen die Schulen, die NFL-Teams natürlich auch sofort, der kann unter Druck performen, der ist es gewohnt, dass da 80.000, 90.000 Zuschauer im Stadion sind. Ja, wenn du bei Michigan kickst, wir haben den Michigan-Kicker James Turner, möchte ich auch noch mal ganz kurz hier in den Raum werfen. Einer der Spieler, wo ich bis vor 2 Wochen nicht wusste, ob der in den NFL-Draft geht oder nicht. Jetzt scheint er tatsächlich in den NFL-Draft zu gehen. Das ist bei Kickern und Panther manchmal ein bisschen schwer rauszufinden. Der hat früher bei Louisville gespielt, ist jetzt dann transferiert zu Michigan, ja, und im Big House, da sind 110.000 Leute. Der, ja, kann also irgendwie damit umgehen, auch wenn die alle freundlich zu ihm sind, außer er spielt bei Ohio State, da wird er nicht so nett empfangen, wo auch nicht sehr viel weniger Leute sind. Aber, ja, der kann damit umgehen und ja, da weiß man dann schon, dass der da performen kann. Und sowas gucken sich natürlich NFL-Teams auch an. Wenn du jedes Mal in der Mountain West gespielt hast vor 15.000 Leuten, ja, das ist natürlich auch ein Faktor. Da wird dir sicherlich im Interview mal die Frage gestellt werden, ja, wie sieht es denn aus, wenn du irgendwie vor 60.000 Leuten kicken musst in Hostile Environment und sowas. Da muss man sich halt doch einiges anhören. Also von daher natürlich Big Name oder Big School Recognition gibt es ganz klar. Und Will Reichert sicherlich vom Namen her deutlich größer als Joshua Carty.
Ja, vielleicht nochmal 2 Namen, die ich hier bei mir auf dem Zettel habe. Vielleicht kannst du mir da auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Den Arkansas-Kicker Cam Little habe ich hier noch stehen. Und ich glaube, einer meiner Lieblings-Colleges von William und Mary ist Caden Bonofsky, der, ich glaube, über 90% Field Goal Percentage hast. Kannst du dazu vielleicht nochmal ein bisschen was sagen? Weil hört man ja auch nicht so oft diese Uni, ne?
Ja, ich war auch etwas überrascht, als ich den gesehen habe, als ich die Statistik erstellt habe. Ich kann tatsächlich zu Caden Bonofsky relativ wenig sagen. Ich hatte den auch nicht auf der Rechnung. Ich habe einfach gesehen, dass er den höchsten Field Goal Percentage aller Senior hat oder aller Spieler, die in den Draft gehen. Das muss man herausheben. Also ist letztes Jahr 19 von 21 gegangen, knapp 91%. Also das war super von ihm. Das würdigen wir und hat auch alle Kicks unter Druck gemacht. Man muss allerdings sagen, er hat zum Beispiel, der durchschnittliche Fehlschuss bei ihm kam aus 40 Yards. Ja, also die beiden Field Goals, die er daneben gesetzt hat, das waren jetzt nicht unbedingt die allerlängsten. Kann natürlich auch ein 30, ein 50 Yard Field Goal gewesen sein. Weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht ganz genau, aber da muss man halt gucken. Trotzdem, das ist halt so ein Spieler, den werden sich einfach NFL-Teams einfach mal angucken. Ja, einfach mal sagen, hier, okay, ich schmeiß mal ein bisschen Game-Film rein. Ja, auch das ist ein bisschen schwerer bei Kickern und Panthern. Das ist nicht so wie bei Quarterbacks, dass man da einmal auf YouTube geht und Caleb Williams Highlights oder Caleb Williams Game-Film und da hat irgendeiner netterweise die letzten 400 Snaps von dem zusammengestellt, sondern da muss man dann gucken, im Normalfall ist es der Kicker selber, der die gepostet hat, um ein bisschen Werbung für sich zu machen, oder der Agent vom Kicker, das kann auch manchmal sein. Deswegen, Caden Bonofsky, aber auch Name, vom Namen her allein schon, das ist super, ne? Finde ich gut. Cam Little hast du gerade genannt, meine Nummer 4, richtig guter Mann, war beim NFL Combine, hat da eines von 2 60-Yard-Field-Goals gemacht. Den werden wir also richtig im Auge behalten. Das ist tatsächlich ein Spieler, wo ich mir vorstellen kann, dass der gleich in der ersten Runde der Undrafted Free Agents genommen wird. Also nicht in der ersten Runde. Weil da ist Potenzial da. Der hat einen super Schuss, eine sehr schöne Technik auch, kann unter Druck performen und bei dem beispielsweise durchschnittliche Fehlschuss fast 46 Yards. Also der hat von hinten gekickt und auch, wenn dann nicht immer so ganz erfolgreich, aber das hat bei dem richtig gut ausgesehen. Deswegen meine Nummer 4, würde ich auch nehmen. Und wir schmeißen einfach noch ein paar Namen rein. Das muss
klar, rein. Hau rein, hau raus, ja.
Einen Namen, den ich, weil der hat einfach so eine geile Geschichte, Braden Narvison. Braden Narvison hat angefangen bei Iowa State, ist dann rüber transferiert zu Western Kentucky und ist dann rüber transferiert zu North Carolina State. Das ist leider mittlerweile bei Kickern im Transferportal ja nicht mehr so ganz unüblich, dass auch die sehen, habe hier keine Chance gegen irgendeinen anderen Kicker, also will ich da noch ein bisschen größer rauskommen. Und ja, ich weiß nicht, bei Iowa State war ja schon eine gute Schule, Western Kentucky dann etwas kleinere, aber hat dann die Chance genutzt, zu North Carolina State zu gehen. Und ja, deswegen, der hat gefühlt auch 60 Jahre College Football gespielt, weil nie ein riesen Superkicker, aber immer ein guter Kicker. Den hatte ich schon ein paar Jahre auf der Watchlist, deswegen unbedingt Braden Narvison. Und einfach, wir müssen noch zwei Namen, die sind einfach zu lustig oder gut auch. Einmal Valentino Ambrosio. Der hat angefangen bei Rutgers, deswegen, ich bin so ein bisschen Big Ten-Fanat im College Football, deswegen kannte ich den ganz gut. Da bei Rutgers war er, wie nenne ich das jetzt, ein solider Kicker. Aber bei Tulane, wo er dann hingegangen ist, da war er richtig cool. Das muss man sagen, hat nie ein langes Field Goal gekickt, aber allein schon für Valentino Ambrosio, da muss man mögen. Und natürlich noch viel mehr mögen wir als Deutsche Noah Rauschenberg von North Texas. Er hat bei Baylor angefangen. Und das ist tatsächlich ein Prospect, den Namen kann man sich merken. Da habe ich schon gehört, dass den sich einige angucken werden. Hat ein gutes Schussbein, auch wenn man das gar nicht sieht an den Statistiken. Denn da hat er, glaube ich, irgendwie nur 49 Jahre sein längstes Field Goal gehabt. Aber der wird einem so zugetragen, hat ein wirklich starkes Schussbein. Und wenn er das dann halt ein bisschen mit den Treffen auch noch hinbekommt, dann sieht das ganz gut aus. Den haben einige Experten als viert- oder fünft besten Kicker in diesem Draft.
Ja, gerade Rauschenberg, da fällt das ja auf, ne? 48 Yards war sein Field Goal Miss auch, ne? Der Average. Also da ist er auch mit am höchsten, zumindest von denen, die du aufgezählt hast. Und ja, ich glaube, viel mehr Namen haben wir gar nicht, oder? Also bei Cam Little, da ist mir im Endeffekt auch nur aufgefallen, da wurde er auf jeden Fall auch immer für längere Field Goals rausgeworfen, aber hat da dementsprechend auch den ein oder anderen Fehlschuss gehabt, ne? Also dementsprechend auf jeden Fall spannend, finde ich, die Klasse. Aber du sagst ja, in der Spitze ist sie nicht ganz so gut wie in den früheren Jahren.
Ja, wie gesagt, in der Breite ist sie vielleicht sogar besser als in den früheren Jahren, aber mir fehlt da einfach der glanzvolle Name eines Jake Moody oder eines Kate York oder eines Evan McPherson. Ja, wobei, da schauen wir mal, wie das demnächst. Wie gesagt, ich kann mich da auch komplett irren, aber persönlich würde ich Joshua Carty da als doch relativ klare Nummer 1 nehmen. Will Reichert ist vielleicht einfach, wie soll ich das sagen, die Option, wenn man nicht so viel nachdenken will. Also wenn man einfach, ja, bei Kickern will man eigentlich auch gar nicht so viel nachdenken, das spricht ihm ein bisschen entgegen. Aber Will Reichert ist für mich einfach so, der sieht auch aus wie 11. Also müsst ihr euch mal angucken, der sieht wirklich, ja, ich habe gerade gesehen, er hat gerade geheiratet, herzlichen Glückwunsch dazu, aber er sieht aus wie, ja, als wenn er noch einen Fake-Ausweis hat und kein Bier trinken darf. Also ja, wirklich sehr junges Gesicht, aber das ist bei Kickern häufig so, wenn man sich die Bilder von denen anguckt, das ist so ein bisschen, ihr kennt dieses eine Meme, wo irgendwie die ganzen Jungs mit ihrer Kappe und alle sehen komplett identisch aus, wenn man so eine Auflistung Mugshots quasi von Kickern machen würde, die sehen auch alle, ich sag mal, sehr weiß aus.
Und es könnte ja auch sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, Erik ist mit seinen Eagles und mit dem Kicking-Game ganz gut bestückt mit Jake Elliott. Minnesota hat sich ja jetzt von Greg Joseph getrennt und hat John Parker Romo inzwischen reingeholt. Also da wird es, Kevin O'Connell hat es gesagt, vor einigen Tagen zumindest eine Competition geben. Also vielleicht wird man sich dann im Draft oder in der Free Agency da nochmal verstärken. Ja, ich habe auch keinen weiteren Namen hier auf meinem Zettel, Erik. Hast du noch einen Namen, der dir aufgeploppt ist? Ansonsten können wir Oles Meinung auch nochmal zu den Panthern hören, weil das ist ein bisschen spannender. Da ist ja auch wirklich vieles bei, viele Linksfüßer, viele Australier und da ist auch das Durchschnittsalter mal locker über 25 bei Panthern, ne?
Ja, ich wollte nur einmal kurz reingrätschen, bevor du anfängst, weil das ist auch so eine Sache mit den Panthern. Ich meine, beim Kicking ist es ja wirklich so, okay, du hast ja so ein, zwei Sachen angesprochen, die man ja auch statistisch auswerten kann und ein, zwei Sachen, die du so für dich einfach fühlst. Beim Punting Game, da ist es ja im College schon anders, ne? Also die Formation ist ja anders und wie gehst du daran, um das zu bewerten?
Ja, also für die, die sich da nicht so ganz auskennen, es gibt im Punting im College Football zwei Schulen. Es gibt einmal die Pro-Style, das ist das, was, wenn ihr bisher nur NFL geguckt habt, das ist das, was ihr kennt. Da steht ein Punter etwa 15 Yards hinter der Line of Scrimmage, der bekommt den Ball zugeworfen, der fängt ihn und macht im Normalfall zwei, manchmal auch drei, sehr selten, Schritte und puntet dann den Ball. Das ist im College Football teilweise auch so, aber im College Football gibt es auch eine andere Schule, die nämlich Rugby-Style Punting macht und da steht der Punter auch 15 Yards hinter der Line of Scrimmage, bekommt auch den Ball zugeworfen. Er puntet dann aber nicht, indem er einfach nur zwei Schritte nach vorne macht, sondern er läuft normalerweise mit dem Ball auf die Seite, wie sein Fuß, sein Schussfuß ist. Also ein Rechtsfüßler würde also nach rechts rauslaufen. Er läuft dann ein paar Schritte mit dem Ball, je nachdem, wie viel Platz da ist, wie viel Druck da ist. Gibt damit seiner Line Zeit, seinen Gunnern Zeit, das Feld herunterzulaufen und puntet dann. Hat natürlich auch den Vorteil, dass er dadurch ein bisschen Anlauf nehmen kann, ein bisschen besser. Und wie gesagt, die Zeit ist da sehr entscheidend. In der NFL macht man das nicht, weil die NFL-Regeln ein klein wenig anders sind. Da dürfen nur die Gunner mehr als ein Yard downfield gehen, während alle Linespieler müssen innerhalb der Box quasi bleiben. Sonst gibt es eine Strafe. Und das ist halt sehr schwer für die zu halten, wenn der Panther irgendwie 3-4 Sekunden rumläuft. Da denkt dann halt keiner mehr dran. Oder man geht automatisch einen kleinen Schritt nach vorne. Und das gibt dann halt eine Strafe. Das will man halt verhindern. Im College Football ist das ein bisschen anders. Nun kommt halt im College Football dazu, dass wir natürlich meine Lieblingsfreunde, nämlich australische Panther, haben. Das ist eine Geschichte für sich, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Das will ich jetzt nicht zu sehr ausführen, aber es gibt halt eine Firma in Australien, eigenes Kapitel im Buch, die halt Panther ausbildet. Und das zwar so erfolgreich, dass mittlerweile gut die Hälfte aller College-Football-Teams im FBS-Bereich einen australischen Panther haben. Ich prognostiziere, dass demnächst werden 85% einen australischen Panther haben. Ganz einfach, weil die echt gut sind. Nachteil für die ist, dass die halt ein bisschen älter sind. Das kommt einfach durch deren Lebensgeschichte, denn die fangen halt nicht an zu punten und machen dann mit 18 Highschool fertig, gehen auf eine amerikanische Uni, sondern die spielen normalerweise Australian Rules Football, manchmal sogar so erfolgreich, dass die da Profis sind, oder das ist auch eher so eine Halbprofi-Liga, das sieht immer so ganz grandios aus, wenn man da die vollen Stadien sieht, aber die verdienen gar nicht so viel. Also es ist auch, ist seit, ich glaube, 20 Jahren ist das wirklich ein Profisport. Vorher waren das alles Amateure. Dadurch fangen die teilweise halt erst an, so mit 20, 21, teilweise auch erst mit 25 an, zu dieser Firma zu gehen, sich ausbilden zu lassen, wenn die gemerkt haben, mit der Australian Rules Football-Karriere, das wird nicht so. Und dann haben die halt schon ein bisschen Lebenserfahrung und dauert dann auch noch ein, zwei Jahre, bis sie ausgebildet sind, gehen dann rüber in die USA und fangen teilweise halt erst mit 25 an zu studieren, sind dann halt mit 30 manchmal auch später fertig. Wir hatten im letzten Jahr mit Lou Hadley Panther bei den New Orleans Saints, ein Spieler, der ist 31 Jahre alt gewesen und war Rookie.
Das ist so geil.
war Rookie, stark tätowiert, hatte zwischendurch irgendwie ein paar Jahre lang einen Tattoo-Shop auf Bali gehabt. Also der hat auch ein bisschen Lebenserfahrung, ich glaube 3 Kinder mittlerweile auch schon. Dass der in die NFL gekommen ist, hat mich ein klein wenig gewundert, super Typ. Aber Punting, weiß ich nicht, fand ich gar nicht so gut. Aber der hat zum Beispiel in der NFL 2 Rugby-Style-Punts gemacht. Die haben das trainiert und haben anscheinend ihre Offensive Line so eingeimpft bekommen, dass sie gesagt haben, Jungs, ihr dürft euch erst bewegen, wenn Lou den Ball geschossen hat. Also haltet mal da euer Ground ein bisschen und hat tatsächlich auch geklappt. Also das sind die beiden großen unterschiedlichen Schulen. Das muss man sich beim Punten, wenn man Panther scoutet, erstmal angucken. Ja? Ist das ein Pro-Style-Punter? Perfekt. Da können wir dann sofort gucken, können wir sofort vergleichen mit NFL-Sachen. Rugby-Style, schwieriger. Schwieriger, weil die müssen extra dann neu trainiert werden, denn diese Firma bildet halt Panther aus für College-Football. Immer wieder wichtig zu verstehen, die bilden Panther aus, die an ein College gehen soll und da ein Stipendium bekommen und dann eine umsonst Ausbildung genießen sollen. Die bilden sie nicht aus, damit sie später mal in die NFL kommen, weil die ja auch nicht doof sind. Die wissen, wir brauchen 32 Panther in der NFL. Wir haben hier aber, ich habe neulich Trainingsvideos von denen gesehen, da laufen 50 Leute rum. Wird schwer werden, die in die NFL alle zu kriegen. Aber Colleges, da haben wir sehr, sehr viele von. Ihr findet eine Tabelle dazu im Buch. Und ja, da wird es also ein bisschen einfacher, die da unterzubringen. Aber dann schwieriger, die in die NFL zu kriegen. Deswegen muss man das erstmal angucken. Wenn man dann so einen Pro-Style-Panther hat, ja, dann kann man dann wiederum sagen, okay, was macht er denn? Macht er drei Schritte? Schlecht in der NFL, so viel Zeit hast du normalerweise nicht. Ja? Diese ganze Operation soll in gerne unter 2 Sekunden abgeschlossen werden. Ja, davon ist etwa 0,8 Sekunden der eigentliche Snap. Dann muss ich den Snap fangen, dann muss ich die Schritte machen. Da ist nicht so viel Zeit, das sind 1,2 Sekunden normalerweise, die du da zur Verfügung hast. Wir haben jetzt am Wochenende gerade in der UFL einen Punt gehabt, da hat der Panther 1,4 Sekunden gebraucht und ist geblockt worden. Gut, das kam jetzt auch, weil jemand das A-Gap einfach offen gelassen hat und da einmal jemand durchrennen konnte. Das konnte er jetzt gar nicht so viel für. Aber das muss halt relativ schnell gehen. Also muss sehen, macht er 2 oder 3 Schritte. Dann, wie groß sind diese Schritte? Läuft er dabei rein in einen Gegner? Also macht er Schritte, die 5, 6 Yards nach vorne gehen? Oder aber macht er relativ kleine Schritte? Ja, auch das musst du beachten. Ist der Raum also relativ condensed, wie man so schön sagt, ja, dass du gar nicht dem Verteidiger, der dann irgendwie probiert, mit dem Arm da noch an den Ball zu kommen, dass der da gar nicht hinkommt, weil du halt noch 12 Yards hinten bist. Auch das muss man alles beachten. Und dann kommen natürlich Zahlen. Ja, man muss ganz klar sagen, nichts kann man so toll auswerten wie Punts. Bei Punts kann man Statistiken ohne Ende machen. Ja, da kann ich, also wochenlang kann ich da mit den Statistiken verbringen und alle möglichen aus den Zahlen alles Mögliche herausquetschen, denn da kannst du so viel machen, ja, wie lange war der Ball in der Luft, ja, die Hangtime ist immer wichtig, wie lang waren die Punts, aus welcher Position kamen die Punts, wie ist die Feldposition des Gegners, nachdem der gepuntet hat, wie viele sind in die Endzone gegangen, wie viele sind in die 20 gegangen, wie viele sind in die 10 gegangen, wie viele sind in die 5 gegangen, wie viele sind in die 20 gegangen im Verhältnis zur Endzone und so weiter, ja, wie viele Punts waren schlecht. Deswegen, ja. War das kurz genug erklärt, wie man da so rangehen kann? Ich hoffe.
Also ich würde gerne noch ein bisschen mehr erfahren, aber alleine, dass dieses Punting-Game generell und Punts so eine Facette haben, Erik. Ich glaube, wir sehen das ja jedes Mal in der NFL. Guck mal, ich kann ja wirklich nur davon berichten, mit meinen Vikings habe ich einen Pro Bowl Longsnapper, aber meiner Meinung nach auch einen sehr, sehr guten Punter, der ja auch undrafted reinkam. Du würdest dir natürlich wünschen, dass die Eagles einen Punter draften, weil du bist ja nicht ganz so zufrieden, ne?
Also draften nicht, jetzt nicht.
Ja, come on. Torrey Taylor Runde 2 oder was?
Du weißt ganz genau, dass ich jeden Special Teams Pick feiere, aber bitte nicht von den Eagles. Dementsprechend, wir sind da ja im Kicking Game auch ganz gut aufgestellt, aber Punting, Brain Man ist jetzt nicht so mein Cup of Tea, wie man so schön sagt. Aber dementsprechend habe ich jetzt gerade Ole auch sehr gespannt zugehört, weil das war wirklich sehr, sehr ausführlich, worauf du da achtest. Und du hast ja jetzt, du hast ja jetzt gesagt, 3 Panther, 1 Kicker. Welche 3 Panther müssen wir und unsere Hörer denn kennen, damit wir am Draft Day oder an den 3 Draft-Tagen den Namen dann auch zuordnen können?
Ja, ihr solltet, einen hat was ja gerade schon erwähnt, den solltet ihr auf jeden Fall kennen, Torrey Taylor. Aber wir fangen erstmal mit meiner Nummer 3 an, wo ich neulich gesehen habe, bei anderen deutlich die Nummer 1, Austin McNamara von den Texas Tech Red Raiders. Das ist sehr, sehr interessanter Spieler. Texas Tech ist in Lubbock, Texas, ein äußerst unangenehmes Stadion zu spielen. Sehr, sehr windig, da ist so mitten in der Prärie, weiß ich jetzt nicht, wie man das da nennt, aber einfach flaches Land, wo halt der Wind einfach durchpfeift. Da ist ja wirklich sehr unangenehm zu spielen, manchmal auch gut. Der Gute hatte unter anderem einen 85-Yard-Punt in seiner Karriere, der dann allerdings auch etwas leicht wind-assisted war. Also nicht nur leicht wind-assisted, der ist quasi 20 Yards über den Returner geflogen und dann Touchback geworden. Aber das hilft da dann. Aber der hat da unglaublich gut gespielt, 5 Jahre lang Starter gewesen, hat auch die gute Panthergröße. Ja, bei Kickern interessiert uns ja meistens nicht so sehr. Da haben wir durchaus Kicker, die so groß, so 1,78 bin ich mittlerweile groß, da so 5,10 ist nicht ganz ungewöhnlich. Auch da hat man gerne so einen Daniel Carlson beispielsweise, der 6'5 ist, also groß, lange Beine, gute Hebelwirkung. Bei Panthern möchte man das immer haben. Also Panther möchte man schon, dass die mindestens, ich sag mal, 6'2 etwa groß sind. Und Austin McNamara mit 6'4, 210 Pfund, ja, das ist schon Modellmaß für einen Panther. Macht Pro-Style, das ist schon mal ganz wichtig. Also das ist ein Amerikaner, kommt aus Arizona, ist ein Pro-Style-Panther. Sprich, da müssen wir nicht lange darüber reden, dass der irgendwie was ändern müsste. Hat für mich ein bisschen zu große Schritte, aber das sind halt Kleinigkeiten. Da wird ein Special-Teams-Coach ein paar Monate mit dem arbeiten, das ein bisschen zu korrigieren oder anders zu machen oder ihm auch sagen, oh ne, unsere Offensive-Line ist so geil, brauchen wir gar nicht. Hau einfach das Ding weg. Deswegen, da ist er richtig gut. Schwächen bei ihm sind so ein bisschen Directional Punts. Das sind die Punts, die er sehr genau platzieren will. Also outside the numbers, wie man so schön sagt. Ne? Ihr kennt die großen Nummern auf dem Feld. Also wenn da der Ball hin soll, das ist nicht so ganz seine Welt. Da kann er noch deutlich besser werden. Und da kommen wir gleich zu einem Panther, der das richtig gut hat. Deswegen, da muss man so ein bisschen abwägen, was kann man besser coachen? Kann man besser coachen, dieses absolute Treffen eines Punktes oder einfach die Ballgeschwindigkeit, die Balllänge. Da muss man sehen, was man da gerne haben möchte. Deswegen aber Austin McNamara ist einer dieser drei Panther, wo ich sagen würde, der hat eine sehr, sehr gute Chance, gedraftet zu werden. Wir reden da dann aber, muss man auch immer sagen, 6., 7. Runde. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass da ein Team, glaube ich zumindest, etwas früher zuschlagen will. Bei ihm vielleicht noch ganz interessant. Hangtime ist super interessant im College Football. Bei den Profis ist es halt so, wir wollen gerne eine Hangtime, also die Zeit, wo der Ball in der Luft ist, gerne deutlich über, also 4 ist das absolute Minimum, damit bist du in der NFL schon raus, 4 Sekunden. In der NFL möchtest du gerne 4,4, 4,5 Sekunden. Alles, was darüber ist, das ist schon richtig gut. J.K. Scott von den Chargers war letztes Jahr der Beste mit, ich glaube, knapp 4,7 Sekunden im Durchschnitt. Da sind ein paar Punts, die natürlich besser sind, ein paar, die etwas schlechter sind. Im College ist das ein bisschen deutlich weniger, muss man ganz ehrlich sagen. Und bei ihm ist es noch der beste Wert, 4,25 Sekunden. Das ist also für NFL-Verhältnisse wenig, aber für College-Verhältnisse schon richtig gut. Deswegen, da kann man drauf aufbauen. Deswegen, da glaube ich, ist ein sehr großes Prospect, Austin McNamara von Texas Tech.
Genau, und dann, ich hatte ihn eben gerade schon angesprochen, Torrey Taylor, ich glaube 26 Jahre, Australier, der ja quasi die Iowa Offense war, ich glaube 303 Punts in seiner Karriere, das ist natürlich überragend. Und ich weiß nicht, ob du einen Matthew Hayball oder einen Ryan Rico noch auf deiner Liste hast. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Rico deine Nummer 1 ist, wenn du sie ranken würdest. Vielleicht kannst du zu den zwei, drei Namen generell auch nochmal so deine Einschätzung geben.
Ja, da kann ich sehr, sehr lange Einschätzungen zu drüber geben.
hau raus.
Also Austin McNamara wäre meine Nummer 3, meine Nummer 2 wäre Torrey Taylor gewesen. Ja, ich habe mir natürlich probiert, so ein bisschen zu Hype aufzubauen, dass Torrey Taylor, du sagst schon, Iowa, die spielen in, ja, sagt man, Gelb-Schwarz, würde sie gut zu den Pittsburgh Steelers passen, die mit ihrem Panther sicherlich nicht so ganz zufrieden waren. Presley Harvin, der Dritte, ist entlassen worden, dann auch relativ schnell nach der Saison. Aber die Steelers haben sich mittlerweile für einen anderen Australier entschieden, nämlich Cam Johnston, der früher bei den Houston Texans war. Ja, Torrey Taylor, 26 Jahre alt, du hast es schon erwähnt, hat mal auf dem Bau gearbeitet zwischendurch, hat als Caddy gearbeitet auf dem Golfplatz, um Geld zu verdienen. 6 Fuß, 4 Inches groß, 225 Pfund, also ja, das lässt sich schon sehr gut an. Kommt ursprünglich aus Melbourne und war, wenn man für College-Football-Fans, die wissen das, das war der einzige Grund, warum man sich in den letzten Jahren Iowa Football angeguckt hat. Iowa Football relativ erfolgreich gewesen, darf man nicht vergessen. Die haben sehr gute Platzierungen immer erreicht, aber es war wirklich eine grauenhafte Offense, sich anzugucken. Die haben Spiele gewonnen, erinnere mich an 7-3 gegen ein FCS, also aus einem kleineren College-Liga. 7-3 haben dabei aber keinen Touchdown gemacht, haben 2 Safeties, 1 Field Goal gekickt. Wir nennen es mittlerweile den Iowa Touchdown. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Ja, Torrey Taylor ist der Ray Guy Award-Sieger des letzten Jahres. Der Ray Guy Award, das ist der Preis für den besten College-Football-Panther und ist der NCAA All-Time-Leader in Punting-Yards. Du hast schon gerade erwähnt, das ist auch nicht so schwer, wenn man über 300 Punts in seiner Karriere absetzen kann. Er hat den Preis übernommen von einem Michigan State Punter, der das seit den 30er Jahren, glaube ich, inne hatte, und dessen Familie hat doch nochmal sehr deutlich gesagt, dass man damals auch deutlich weniger Spiele gehabt hat als heutzutage. Sie haben sehr nett gratuliert, aber auch gesagt, ja, aber unser Großvater hat das irgendwie mit 4 Spielen weniger pro Jahr gemacht. Also, fand ich sehr gut.
Ich glaube, es war Johnny Pingle, 1938. Wenn das stimmt, ja. Aber du sagst 30 Jahre, dann habe ich, glaube ich, die Statline hier auch. Also, ja, Wahnsinn. Ich glaube, über 80 Jahre alten Rekord zu brechen, schon eine Leistung, ja.
Ja, wird demnächst wahrscheinlich noch, irgendwann wird es noch besser kommen, wenn wir mit Playoffs und all sowas, da kommt noch irgendeiner, der das der auch noch macht. Ja, er puntet allerdings im Rugby-Style. Also da ist es klassisch australisch, sprich, er geht ein bisschen zur Seite, allerdings relativ kurz. Also er macht das nicht so, dass er den Ball hält, 3-4 Sekunden und dann den Ball kickt, sondern bei ihm ist es relativ kurz. Das ist schon so ein bisschen als Vorbereitung, als Pro-Style. Und er wird zurzeit von den Leuten von ProKick Australia, die sind extra nach in die USA geflogen, um mit ihm zu trainieren, damit er halt Pro-Style perfekt machen kann. Ich habe so ein bisschen Bedenken gehabt wegen seiner Hangtime, die beispielsweise, wir hatten gerade 4,25 Sekunden bei Austin McNamara, bei ihm sind es nur 4 Sekunden. Das ist dann doch schon ein bisschen weniger. Sie haben gerade Videos von ihm gepostet, wo er einen 5,8 Sekunden Punt hatte. Das ist schon eine ganz andere Welt. Ja, das ist im Training auch immer so ein bisschen, ne, da ist kein Druck, ja, so jede Zeit der Welt. Das kann man da immer ganz, ganz gut machen. Aber das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, was die da gemacht haben. Und man muss auch ehrlich sagen, also wenn es irgendeinen Star gibt beim Punting in den letzten Jahren im College Football, dann war es Torrey Taylor, was auch dadurch kommt, dass er einfach so ein, ja, Sunny Boy ist, ja, also immer gut drauf. Hat sehr viel auch Charity-Arbeit gemacht. Als Australier darf er ja an NIL sich nicht bereichern, darf da kein Geld mitverdienen, weil das ist durch sein Visum nicht abgedeckt, und hat dann aber trotzdem T-Shirts drucken lassen, Merchandise gemacht und hat dann halt die Einnahmen dadurch, die er dadurch erzielt hat, für einen guten Zweck, für Count the Kicks, eine Organisation, die Schwangerschaftsabbrüche, wie sagt man da, Frühgeburten verhindern möchte. Die da sollen, also im letzten Trimester sollen die Kicks der Babys gezählt werden, und wenn diese Kicks halt einen gewissen Wert unterschreiten, dann ist das ein Warnzeichen für die Mutter, vielleicht doch mal den Arzt aufzusuchen. Also muss ich ehrlich sagen, habe keine Kinder, deswegen fand ich das sehr spannend, aber ja, perfekter Name für eine Organisation, die von einem Panther unterstützt wird. Bei ihm, ja, wir haben gerade gesagt, so outside the numbers und so, das ist genau sein Ding. Es gibt keinen besseren Panther, wenn du ein Team bist, welches den Gegner immer tief pinnen möchte. Dann ist Torrey Taylor deine absolute Nummer 1. Das ist der Mann, kein anderer Spieler ist so gut, den Gegner innerhalb der 10-Yard-Linie festzunageln wie Torrey Taylor. Und ich hatte ja, wie gesagt, gehofft, dass er zu den Pittsburgh Steelers in der dritten Runde geht. Jetzt sind wir realistisch, jetzt geht er zu, keine Ahnung, Chicago Bears oder irgendwie sowas in der 6., 7. Runde oder sowas. Aber bei dem bin ich mir relativ sicher, dass der gedraftet wird. Und wenn es einfach nur für in der 7. Runde aus Marketinggründen ist, weil der wird auf jeden Fall ein bisschen Hype generieren, und dafür ist dann halt so ein Late-Runden-Pick auch richtig gut. Und ich rede einfach weiter.
Ja, du musst uns auf jeden Fall verraten, ja? Warum du denn auf deinem Blog auf jeden Fall einen Spieler noch höher gerankt hast.
Genau, dazu komme ich jetzt zu Ryan Rico von BYU. Das ist die Brigham Young University, die liegt in Utah. Und damit wisst ihr auch schon, welche Religion er sehr wahrscheinlich hat. Ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, aber er ist ein Mormonenstaat. Und ja.
Und das blaue Feld?
Nee, das ist Boise State.
Ach, das ist Boise, Entschuldigung. Hast du recht.
BYU hat ganz normales. Aber ja, was er sowohl mit Boise State übrigens in diesem Jahr genial zum Angucken. Die haben mit, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, und James Ferguson Reynolds eine super Kombination an Kicker und Panther. Jetzt fällt mir tatsächlich der Name des Kickers nicht ein. Das finde ich jetzt blöd, aber es lässt sich nicht ändern. BYU Panther Ryan Rico hat aber ähnlich wie Boise State die Höhe als Vorteil, nämlich ein Stadion, welches auch 1500 Meter etwa hoch ist. Und da habe ich mal mit Dominik Immele drüber gesprochen, der ja bei Utah State im College war. was das denn so bedeutet. Und Dominik hat damals gesagt, ja, es bringt schon ein Yard, vielleicht sogar zwei Yards mehr pro Kick, weil die Luft so dünn ist. Problem ist, du hast aber auch ständig doofes Wetter da. Also, ne, wenn du in der Höhe bist, dann hast du auch immer sehr viel Wind.
Und ja, ist ja auch das, was in der NFL zum Beispiel über Denver gesagt wird, ne?
Genau, genau. Da hast du auch gute Höhenluft, aber du hast auch manchmal bösen Wind, bösen Schneefall, bösen Regen, der blöd von der Seite kommt. Das macht die Sache dann ja, nicht besonders gut. Er ist ein Pro-Style-Punter und zwar im absolut besten Sinne. Pro-Style, kurze Schritte, zwei Schritte, ganz kurz und knallt das Ding dann weg. Hat super Maße, 6 Fuß, 5 Inches, 235 Pfund. Das geht tatsächlich nicht besser. Hat einen Bruttoschnitt gehabt in seiner Karriere. 50,4 Yards. Also da, ja, das geht einfach kaum besser, Höhenluft so oder so. Zweitbeste Hangtime, 4,15 Sekunden, also genau in der Mitte zwischen Austin McNamara und Torrey Taylor. Das ist wirklich, ja. Bei dem, der gefällt mir alles, bis auf die mit Religion habe ich es nicht so, von daher, das nehmen wir da mal raus. Aber ansonsten ein bisschen Netto-Average, könnte ein bisschen besser sein, liegt jetzt aber nicht unbedingt immer nur am Panther, denn da muss ja auch ein Team da sein, welches das Ganze covert. Und also ich sag mal, ja, Brigham Young da jetzt nicht so die ganz große, überragende Unit, die da zusammengekommen ist, haben im letzten Jahr unter anderem 2 Return-Touchdowns zugelassen. Ja, da kann er dann auch wenig machen. Vielleicht als Vergleich zur NFL, Ryan Stonehouse, den ich auch sehr mochte, damals von Colorado State, jetzt bei den Titans ist, leider hoffe ich, wieder gesund ist, der sich verletzt hatte in der letzten Saison. Ja, bei dem nicht nur der Stil ist relativ ähnlich, Ryan Stonehouse hat ein bisschen anderen, auch das ist sehr interessant, Ryan Stonehouse hält den Ball von unten. Also wenn er den Ball fallen lässt, hält er den von unten, während alle anderen Panther halten den Ball von oben. Also ne, sie passen den so an der Seite von oben an, während Ryan Stonehouse hält den Ball von unten.
Eigentlich wie so ein Fußballtorhüter, ne?
Genau, genau. Genau, ja. So macht er es eine, ja, kann man ja mal drauf achten, wenn man mal Zeit hat und so ein Titans-Spiel sich anguckt, mal gucken, wie Ryan Stonehouse den Ball hält. Ja, ganz interessant. Und was bei ihm auch interessant ist, er ist halt der zweitbeste Panther gewesen hinter Ryan Stonehouse in der NCAA-Geschichte, was Bruttoschnitt angeht. Also nur Ryan Stonehouse war besser als er und der hat ja eine ganz guten Start in seine NFL-Karriere hingelegt. Und wenn Ryan Rico das eh nicht schaffen kann, glaube, da sind dann alle zufrieden. Für mich der Panther Nummer 1, für mich einer, den man sich gerne in der 5. Runde mal angucken sollte.
Also dann bist du ja so, dass die Klasse besser ist als letztes Jahr, ne? Also Bryce Behringer war es, glaube ich, letztes Jahr in Runde 6 der Erste, der vom Board gegangen ist, ne, von den Panthern. Glaubst du, es wird dieses Mal früher?
Ich kann es mir zumindest vorstellen. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass in der 5. Runde Rico oder vielleicht sogar Torrey Taylor, je nachdem, wer da was haben möchte, kann ich mir das vorstellen. Aber ja, auch da wieder, es sind halt, ne, gute Breite ist da, aber ja, Torrey Taylor hat zwar einen guten Namen, aber ne, weiß ich nicht, ob das alles so sich gut transportiert in die NFL. Aber also ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir mehr Panther gedraftet sehen werden als Kicker.
Wen müssen wir noch kennen, was das Punting angeht? Wer vielleicht genannt werden könnte oder einen Shot in der NFL haben könnte?
Ja, ich hatte gerade Matthew Hayball erwähnt, ein australischer Linksfüßer. Das mag ich immer sehr gerne. Auch da können wir wieder drüber reden, was ein Linksfuß bedeutet. Da hat der Ball ein bisschen anderen Drall. Das verwirrt die Returner und so weiter. Den könnte man sich angucken. Der hat auch so eine klassische Pro-Kick Australia-Karriere gemacht. Hat bei einer relativ kleinen Universität angefangen, bei der Florida Atlantic University. Florida Atlantic Owls, möchte ich da betonen, weil meine Frau liebt das Maskottchen von denen und ist dann zu einer etwas größeren Schule, nicht unbedingt super erfolgreich, Vanderbilt gegangen, aber es ist eine SEC-Schule und Vanderbilt auch als eine sehr gute akademische Schule. Da, die haben jetzt auch den Panther von Ohio State, meiner Uni, geholt, Jesse Mirko, der halt, ne, hat sein Undergraduate gemacht bei Ohio State und ist dann zu einer besseren Universität gegangen, Vanderbilt, um da seinen Masterabschluss zu machen. Das, ne, so stellt man sich das eigentlich vor. So habe ich das auch gemacht. Nein. Ja, also den würde ich gerne noch erwähnen. Der hatte eigentlich nur eine gute Saison, muss man auch sagen. Nur letztes Jahr war der richtig gut. Ja, aber wer weiß, das reicht ja manchmal. Man muss nur am Ende scheinen, um das zu bringen. Ein Name, den ich noch erwähnen möchte, ist der Jack Browning. Der ist sehr interessant. Der hat bei San Diego State gespielt, war da der Nachfolger von Matt Ariza, der jetzt der Panther, zurzeit zumindest der Panther der Kansas City Chiefs ist. Matt Ariza, können wir auch wieder eine eigene Sendung drüber machen, war der hochgelobteste Panther vor 2 Jahren, den wir lange gesehen haben. Also wir mussten dann sehen, dass in der 4. Runde mit John Stout und Jay Kamala 2 andere Panther gedraftet wurden und nicht Matt Ariza, wo jeder gesagt hat, der ist talentmäßig sehr, sehr viel besser. Wir wissen dann mittlerweile, warum er erst in der 6. Runde von den Buffalo Bills gedraftet wurde und er nie ein NFL-Spiel bisher zumindest gemacht hat. Wir müssen auch ganz klar sagen, er ist freigesprochen von sämtlichen Anschuldigungen, die es gegen ihn gab. Dass er vielleicht trotzdem einige Charakterschwächen hat.
Moralisch verwerflich, sagen wir mal so, ne?
Ist bei NFL-Spielern jetzt tatsächlich nicht so ganz ungewöhnlich, aber ja, er ist von allen Anschuldigungen frei zu sprechen. Ja, er war nicht an dem Tatort, also für alle, die es nicht kennen, hört euch meinen Podcast an, da habe ich sehr häufig darüber berichtet. Er ist absolut unschuldig, deswegen ja, muss man da gucken. Jack Browning hat halt den Job von Matt Ariza übernommen und hat genau wie Matt Ariza sowohl das Kicken als auch das Panten übernommen. Der ist also Kicker und Panther. Und da habe ich mich einmal sehr böse vertan, nämlich mit einem gewissen Cameron Dicker. Den habe ich unbedingt als Panther sehen wollen. Und der ist jetzt ein ziemlich guter NFL-Kicker für die Chargers geworden. Da habe ich mich komplett verirrt. Und bei Jack Browning werde ich das jetzt vielleicht wieder tun, aber ich sage, das ist ein sehr viel besserer Panther als Kicker. Aber muss man sehen. Ich möchte da nur sagen, der kann halt beides. Und das ist sehr interessant. Dadurch, dass er aber beides hat er keine Erfahrung im Holden. Das ist auch wichtig, denn der Panther ist ja mittlerweile immer der Holder bei Field Goal Versuchen. Und das ist halt eine Sache, die man können muss, und man kann nicht wie Pat McAfee, ihr könnt es im Buch nachlesen, sich da einfach rausreden. Da könnte der Kicker ein bisschen böse drüber werden. Dann ein Name, den ich noch nennen möchte, ist Kai Kröger, weil ganz einfach, der klingt so schön norddeutsch. Auch ein sehr guter Panther allerdings von South Carolina, auch ein Linksfüßler. Porter Wilson möchte ich noch erwähnen von Duke. Das ist auch ein guter. Und weil er bei mir zu Gast im Podcast war, möchte ich noch Jake Walrath erwähnen von den Central Michigan Chippewas. Wirklich sehr sympathischer junger Mann, der mit dem ich dann sehr lange darüber diskutiert, wie sein Weg war zum Panten was er schon alles, weil das sind ja durchaus auch Schicksale, die dahinter stehen, wenn man transferiert beispielsweise von einer Schule zur anderen. Und bei ihm war es halt beispielsweise so, dass seine Mutter an Krebs erkrankt war und er deswegen an eine Schule gegangen ist, die dann wieder etwas näher in der Heimat war. Und nachdem seine Mutter leider dann verstorben ist, hat er gesagt, okay, jetzt will ich es nochmal wissen, und ist dann zu einer größeren Universität, Central Michigan, spielt immerhin in der höchsten Liga im FBS-Bereich, jetzt bei einer relativ kleinen Conference, der MAC, aber dass er da das zumindest zeigen wollte. Der wird sicherlich nicht ausgewählt, aber sehr sympathischer Mann, dem sollte man da die Daumen drücken.
Ja, ich glaube, da hast du die Namen genannt, die ich bei mir auch so ein bisschen auf dem Zettel hatte. Erik, fällt dir noch einer ein? Ansonsten würde ich zumindest zur wichtigsten Position im Draft, wenn die Position aufploppt, das LS, vielleicht nochmal einen Namen hören wollen, wenn Ole da was hat. Weil Longsnapper damit, ich weiß nicht, wie du Longsnapper generell siehst oder scoutest, aber alleine, wenn da einer im Draft geht, ist das schon eine mittelschwere Sensation. Ne? Ich glaube, so kann man das sagen. Ne?
Ja, das würde mich sehr wundern, wenn einer geht. Ich bin jetzt ehrlich, ich sage ja immer im Podcast, die sind mir zu speziell, und da kann ich tatsächlich nicht so viel zu sagen. Da muss ich mich auch drauf verlassen, was andere sagen. Ich sehe halt auch nur, ob ein Snap angekommen ist oder nicht und ob der jetzt super langsam war oder wie da die Zeiten waren. Deswegen bin ich da ja auch drauf angewiesen, was andere sagen. Aber es gibt ja auch jede Menge Namen, die da interessant sind. Die haue ich jetzt einmal raus. Joe Shimko beispielsweise von den North Carolina State Wolfpack. Das ist der Sieger. Es gibt auch bei Longsnappern einen Award, nämlich den Patrick Minnelli Award, benannt nach einem früheren, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, Georgia, Alabama, irgendein komischen Longsnapper, der hat den Preis im letzten Jahr gewonnen. Deswegen das ist sehr gut. Dann Marco Ortiz von Nebraska, soll auch sehr gut sein. William Mote von Georgia und meine Alma Mater muss natürlich auch noch erwähnt werden, nämlich der gute, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, Peter heißt er, Peter Bowden von der Universität von Wisconsin heißen die Go Badgers. Der ist für mich sogar die Nummer eins, wurde mir allerdings auch eher zugetragen, dass der sehr gut sein soll.
Und vor allem, wenn du, ich habe mir mal den RAS-Score von Clayton Call angeguckt, vom College Ball State, also wenn du an der Ball State University Longsnapper bist, scheint wohl mit einer 10,0 am Athletischen getestet zu haben generell. Also wer weiß, vielleicht wird euch ja dieser Name in der 6. oder 7. Runde, eher 7. oder undrafted, über den Weg laufen. Aber wir haben ja auch einen Cameron Cheeseman, glaube ich, schon gedraftet gesehen. Also es ist schon mal, dass hier und da mal ein Panther, ein Longsnapper in Runde 7 ganz zum Schluss gedraftet wird. Aber ich glaube, da fällt schon, Erik, da würdest du mir, glaube ich, zustimmen, ist uns und vor allem allen anderen auch schwer, da eine richtige Prognose abzugeben.
Ja, prinzipiell. Es ist ja schon bei Kickern und Panthern nicht ganz so einfach und da ist es auch Wahnsinn, was du hier alles an Input reinbringen kannst, Ole. Also das war wirklich richtig, richtig klasse. Habe ich auch gefeiert, definitiv. Zum Abschluss einfach mal. Du hast ja auch schon so ein paar Projections rausgegeben. Sehen wir an Tag 2 einen Special Teamer oder glaubst du, vor Runde 4, 5 geht da nichts?
Nee, da wird vor Runde 5, würde ich tippen, wird da nichts gehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben keinen Prospect da, der wie Jake Moody zum Beispiel so heraussticht. Wenn da irgendeiner doch gedraftet werden würde, da würde ich mir um den armen General Manager Jobs würde ich mir doch einige Gedanken machen. Also wenn irgendeiner vor Runde 5 geht, ja, würde mich das sehr, sehr überraschen. Ich glaube das nicht. Ich gebe im Buch ja eine Handlungsanweisung, wann man einen Kicker oder Panther draften soll. Und ich glaube, das ist in diesem Jahr sehr deutlich zu beachten.
Also bist du ein Hater von Sebastian Janikowski?
Das überhaupt nicht. Eigenes Kapitel im Buch. Aber man muss halt, ich kann wieder sehr viel darüber erzählen, aber man muss halt die Situation angucken, in denen die Oakland Raiders Sebastian Janikowski in Runde 1, 16. Pick, glaube ich, 2000 gedraftet worden. Man muss sich halt die Situation angucken, in der die Oakland Raiders damals waren. Die hatten einen exzentrischen Eigentümer. Die hatten ein absolutes Kicker-Trauma die letzten Jahre. Ja, ich habe wieder ein eigenes Kapitel im Buch über einen Kicker, der dann ja ein bisschen ausgeflippt ist. Man hatte bei den Raiders das Gefühl, man braucht nur noch einen Kicker, um richtig dabei zu sein. Und das war gar nicht falsch. Das muss man im Nachhinein ja auch sagen, dass die Raiders Anfang der 2000er eines der besten Teams der NFL waren. Ja, die standen im Super Bowl und alles. Aber man hatte damals das Gefühl, man braucht nur noch einen Kicker. Natürlich, John Gruden hat gesagt, nee, wir brauchen keinen Kicker, wir brauchen irgendwas anderes und einen Kicker würden wir auch sonst irgendwann finden. Und man hatte damals mit Sebastian Janikowski das größte generational Talent an einem Kicker, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Sebastian Janikowski hat zweimal hintereinander den Lou Groza Award, den Preis für den besten College-Football-Kicker, gewonnen. Er war dreimal in Folge All-American. In jeder Saison, in der er gespielt hat, war er All-American. Ja, Bobby Bowden, sein Trainer im College, hat gesagt, wenn ich Sebastian Janikowski 10 Jahre zuvor gewonnen hätte, das wird wieder im Buch beschrieben, hat wohl das etliche Spiele verloren, weil man halt viel kurz daneben gesetzt hat. Hätte man ihn vorher gehabt, hätte er mindestens 2, vielleicht sogar 3 weitere Titel gehabt. Ja, also da kam so, so viel zusammen. Es war der perfekte Sturm, um einen Kicker sehr, sehr früh zu nehmen. Und ganz einfach, um kurz zu sagen, diese Situation haben wir im Moment einfach nicht in der NFL. Das wird wahrscheinlich auch so nicht nochmal passieren. Spätestens seit dem Draftpick von Roberto Aguayo von den Buccaneers, der in der zweiten Runde gedraftet wurde, 2016, wird man sich das sehr, sehr genau überlegen. Ja, und auch Jake Moody, wenn der nächstes Jahr entlassen wird, wird man sich in San Francisco auch einiges anhören lassen müssen. Ja, aber bisher sieht's ja ganz gut aus, dass er da die Kurve kriegt. Aber das weißt du halt bei Kicker nie. Ne? Da muss einmal die Jinx reinkommen und dann läuft das halt nicht mehr. Deswegen, in diesem Jahr sehe ich es überhaupt nicht so. Ich sehe es auch in Nahe Zukunft nicht, außer wir haben wieder diesen ganz perfekten Sturm. Wir haben ein Talent, welches unglaublich gut ist und ein Team, welches wirklich der Meinung ist, wir brauchen nur noch einen Kicker, wir brauchen nur noch einen Jake Elliott 2 und dann klappt das hier alles. Ja, und dass das nochmal passieren wird, ja, sehe ich nicht.
Ja, perfekt, dann hast du im Endeffekt alle die Fragen, die ich sonst gehabt hätte, schon beantwortet, weil Marcel und ich auch schon mal darüber ja philosophiert haben in der letzten Folge sozusagen in Vorbereitung auf dich, ob es sowas jemals wieder geben wird, auch alleine aus dieser Perspektive heraus, dass ja hier Value von Position und so weiter und so fort, ne, was ja jetzt auch immer wieder dazu kommt, wo ja im Endeffekt alle Special Teamer sozusagen keinen einzigen Draft-Pick rechtfertigen würden, wie man so schön sagt bei den Analytics. Deswegen, coole Sache auf jeden Fall. Ich glaube, ja, sowas werden wir auch nicht mehr so häufig sehen oder wenn überhaupt gar nicht mehr.
Ja. Also da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber Erik, ich glaube, da stimmst du mir zu, den Charlie Gogolak Skoll Eagle Skoll Award Winner, den werden wir auf jeden Fall im kommenden Draft feiern und da werden wir dann Ola auch einmal markieren, wenn es einer der ist, über den wir heute geredet haben, ne?
Naja, es wird auf jeden Fall einer sein, über den wir heute geredet haben. Ich
mit Sicherheit.
Ich denke mal schon, also Ole, du hast sehr, sehr viele genannt und einer davon sollte es dann auch werden, der als erstes vom Board geht. Aber klar, ey, wir sagen es ja immer wieder, natürlich, wir haben ein Herz für Special Teamers und genau deswegen haben wir auch diese Sendung heute gemacht.
Ja, was natürlich ganz großartig ist und ich hoffe, dass wir haben jetzt einige angesteckt, damit noch sehr viel mehr über Special Teamer zu erfahren. Die sind sehr interessant.
Genau. Ja, Ole, ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, wir packen nochmal alle deine Kontaktdaten, die Daten zum Buch, zu deinem Podcast bei uns unten in die Shownotes, damit die Zuhörer hier auch nochmal den Draht da zu dir bekommen, das vielleicht neu entdecken können. Erik, ich glaube, damit haben wir eine überragende Folge mal wieder mit Gast gehabt und wir können uns nur ganz herzlich bei dir bedanken, Ole, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Es war mir ein Fest, immer gerne.
Also, und vor allem in deiner gestrigen Folge hast du noch gesagt, ich weiß nicht mal, wie wir eine Stunde vollkriegen sollen. Jetzt gucke ich hier rüber, 1,20. Also das, was du an, ich nenne es jetzt einfach Expertise und Wissen, Hintergrundwissen, auch Liebe für die jeweiligen Positionen mit reingebracht hast, also das hätten wir beide im Leben nicht bringen können, auch was die Informationen generell angeht. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für deinen Input und ich glaube, alle, die Folge hören, die werden genauso viel Spaß haben, wie Marcel und ich es jetzt hatten in den letzten anderthalb Stunden.
Ja, oder sind nach 3 Minuten eingeschlafen. Das weiß man halt nicht.
Sehr schön. Ja, Ole, ganz lieben Dank. Und am Ende jeder Folge frage ich den Erik immer noch, ob er sonst irgendwas auf dem Herzen hat, was er loswerden möchte.
Skoll Eagle Skoll.
Und damit senden wir euch wie immer hanseatische Grüße in eure Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann gibt es den Mockdraft. Haut rein und ciao, ciao.